ARD. SWR 2 Wissen.
Vor 25 Jahren habe ich die Diagnose Knochenkrebs bekommen. Da war ich gerade 12.
Anna ist heute 38, lebt in einer Partnerschaft und promoviert gerade in Rechtswissenschaften. Immer wieder fragt sie sich:
Warum hat es mich getroffen? Was ist nicht richtig an mir? Und es ist unfassbar gefährlich, glaube ich, für uns Betroffene, dass wir irgendwann diese Zweifel und Unsicherheiten auch die Anfeindungen der Gesellschaft übernehmen. Auch gerade jetzt in letzter Zeit, man kann Krebs ja vorbeugen, kann man nicht.
Und tatsächlich hat die Forschung nach der Ursache von Krankheiten auch die Überzeugung befeuert, wir könnten sie durch gute Lebensführung verhindern. Wären wir nur diszipliniert, ausgeglichen und stabil genug, bekämen wir keinen Herzinfarkt, wären vor Krebs gefeit. Aber stimmt das? Erhöhen bestimmte Charakterzüge und Eigenschaften wirklich die Wahrscheinlichkeit, ernsthaft zu erkranken? Kann ein Mensch zu einer Krankheit neigen?
Krank oder gesund? Eine Frage der Persönlichkeit? Von Silvia Plahl.
Was hat sie krank gemacht? Diese Frage geht oft an Menschen mit schweren Erkrankungen. Herz-Kreislauf, Krebs, eine Sucht. Außenstehende haben meist schnelle Antworten parat. Sie hätte gesünder leben sollen. Oder war ja klar, dass das irgendwann passiert, so labil und gestresst, wie sie ist.
Charakter und Persönlichkeit, aber auch Lebenswandel, Ernährung, das finde ich ein sehr problematisches Bild, was da gezeichnet wird.
Gibt es eine Krankheitspersönlichkeit? Ist eine riskante Frage, die diskriminierend sein kann. Die einseitige Zuschreibung an Patientinnen und Patienten, selbst etwas zu ihrer Erkrankung beizutragen, erzeugt oft Schuld- und Schamgefühle und behindert eine mögliche Heilung. Die Erforschung der Ursachen und damit auch der psychischen Verfassung und der Lebensumstände erkrankter Menschen hat aber auch positive Aspekte. Der Blick auf die sogenannten biopsychosozialen Zusammenhänge kann helfen. Die Heidelberger Psychologin Beate Wild betont, wenn man Vorsicht walten lässt.
Die Theorien können hilfreich sein, wenn man sie nimmt zum Explorieren. Wechselwirkungen, was ist körperlich, was ist psychisch und wie interagiert das miteinander? Und ich nicht einfach dieselbe Theorie immer tack anbringe, weil ich jetzt halt weiß, dass da irgendwas dran ist oder so.
Studien ergaben, anhaltender Stress oder depressive Symptome können zum Beispiel einen Herzinfarkt begünstigen. Sie haben einen vergleichbar hohen Einfluss wie organische Risikofaktoren. Auch das sogenannte Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus, bei dem sich Menschen ängstlich, reizbar, impulsiv und auch depressiv zeigen, gibt in den Erhebungen kleinste Hinweise darauf, dass all dies das Stresserleben fördert und damit die Erkrankungsgefahr erhöht. Es wäre allerdings zu einfach, hier von einer Ursache auf die Wirkung zu schließen, nach dem Motto, wer zur Depression neigt, wird eher herzkrank. Menschen sind vielschichtiger.
Ich bin auch Mathematikerin, ich kann sehr klar ursächlich und kausal denken, aber wenn es um Erkrankungen, Störungen und Prozesse geht, dann müssen wir komplexer wahrnehmen können. In diesen Theorien steckt drin, ich könnte das Leben kontrollieren und das kann ich nicht. Ich kann mich so toll verhalten, wie ich will, ich werde trotzdem irgendwann krank.
Solche psychologischen Theorien müssen immer wieder kritisch hinterfragt werden. Die Idee einer Krebspersönlichkeit etwa, das sogenannte Typ-C-Konstrukt, ist längst widerlegt. Wer Gefühle unterdrücke, sollte cancer-prone, krebsanfällig sein. Es ließ sich auch nicht belegen, dass sogenannte Typ-A-Menschen, die sich schnell ärgern, ängstlich oder aggressiv sind, unmittelbar auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zusteuern. Umgekehrt funktioniert es genauso wenig. Die gute innere Lebenshaltung und gesunde Verhaltensweisen schützen nicht grundsätzlich vor Erkrankung. Im besten Fall steigern sie das Wohlbefinden oder unterstützen eine Genesung. Trotzdem wird weiter untersucht, ob die Eigenart und Lebensweise einer Person nicht doch einen Unterschied machen. Ihr Charakter und Verhalten könnten bei der Heilung eine entscheidende Rolle spielen. Und wie kann die Psyche bei der Therapie helfen? All diese Fragen nehmen Betroffene stark in die Verantwortung. Kann man für eine Krankheit oder gar für die Heilung selbst zuständig sein? Anna, Eine selbstbewusste Frau mit dunkelblonden Locken. Ihr Name ist geändert. Anna rührt in einem Glas eine Flüssigkeit an.
Ja, das nehme ich jeden Morgen seit 25 Jahren, seit der Krebsdiagnose. Es soll unterstützend wirken. Das war eigentlich für mich der Beweggrund zu merken, ich kann irgendwas tun und ich kann mich mehr noch unterstützen als mit meiner eigenen Kraft.
Wir setzen uns an den Küchentisch. Anna nutzt zum Gehen zwei Stützen.
Ich habe ein künstliches Hüftgelenk, Kniegelenk, Oberschenkelknochen. Ich hatte eine relativ seltene Knochenkrebsart und ich war immer konfrontiert mit so einem, du hast nur 1% Lebenschance, du musst. Und ich habe immer gesagt, ich entscheide oder ich weiß, wie krank ich bin und ob ich sterbe oder nicht.
Und das hatten Sie mit 12 schon klar?
Das hatte ich mit 12 klar.
Die 38-Jährige erzählt von Kommentaren und Ratschlägen, die ihr über all die Jahre noch in den Ohren klingen. Dass du Krebs bekommen hast, muss ja was mit deiner Persönlichkeit zu tun haben. Da muss etwas in ihrem Leben gewesen sein, für das sie jetzt büßen müssen. Aber auch, seien Sie stark. Lass dich nicht unterkriegen. Das mache sie wütend, sagt Anna.
Also bei mir geht es so weit, dass es bis zum Selbsthass tatsächlich sich zieht, weil ich den Anforderungen der Menschen um mich herum nicht entsprechen kann. Ich bin schwer behindert, ich bin chronisch erkrankt aufgrund der Krebserkrankung, die ich mir nicht ausgesucht habe, für die ich nichts kann, für die ich keine Verantwortung trage. Im Gegenteil.
Also was wünschen Sie sich?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen Fragen stellen und sich Zeit nehmen und offen sind für die Antwort. Und sich bewusst machen, dass es ein schwieriges Gespräch werden kann. Aber die Sichtbarmachung meiner eigenen Gefühle oder auch meinem eigenen Struggle, meinen Herausforderungen, meiner Überforderung manchmal oder auch meiner Freude oder meiner Kraftquellen, wie auch immer Ressourcen, das würde so viel mehr bringen.
Stattdessen erlebt Anna Barrieren, Vorurteile und eine aggressive Hilflosigkeit in der Gesellschaft. Jede und jeder müsse selbst für sich sorgen und die Konsequenzen tragen.
Wir haben ein gesellschaftliches Problem mit Menschen, die erkrankt sind.
Die gesellschaftliche Norm lautet, lebe gesund und optimiere dich. Wer dem nicht entspreche, werde negativ stigmatisiert, sagt Anna. Bei Krebs zeige sich das besonders stark, obwohl es ja gar nicht den Krebs gebe, sondern verschiedene Krebserkrankungen mit ganz unterschiedlichen Heilungschancen.
Ich glaube, das ist so ein dämonisches Krankheitsbild, was gezeichnet wird in der Gesellschaft. Und dass aufgrund dieser Schwere auch schnell Erklärungsmuster und Verantwortungserklärungen, Erzählungen gesucht werden und Schuldzuweisungen gemacht werden. Das spielt alles damit rein, dass Krebs als große Bedrohung wahrgenommen wird und auch teilweise missbraucht wird.
In den 1970er und 1980er Jahren entfachte die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag mit ihren Essays »Krankheit als Metapher« und »AIDS und seine Metaphern« eine Debatte darüber, wie westliche Gesellschaften Krankheiten mit Mythen überziehen und die Erkrankten verurteilen. AIDS-Kranke etwa würden durch die Erkrankung für ihr von der Norm abweichendes sexuelles Verhalten oder für Drogenkonsum bestraft. Besonders Krankheiten, die lange Zeit als unheilbar galten, seien besonders stark mit solcherlei Irrglauben verknüpft. Tuberkulose im 19. Jahrhundert, Krebs im 20. Susan Sontag schreibt, Zitat,
wie man von Tuberkulose einst annahm, dass sie von zu viel Leidenschaft herrühre und die Ruhelosen und die Sinnlichen befalle, so glauben heute viele, dass Krebs eine Krankheit unzureichender Leidenschaft sei, die diejenigen befalle, die sexuell unterdrückt, gehemmt, unspontan sind und unfähig, Wut auszudrücken.
Tuberkulose, die Krankheit der Sensiblen. AIDS, die Krankheit der Schwulen. Lauter Schubladen, die falsch und ausgrenzend waren. Solche Klischees sind jedoch bis heute präsent. Covid-Kranken wird zuweilen unterstellt, sie seien undiszipliniert und unhygienisch. Auch verschärfte die Corona-Pandemie etwa Fremdenhass. Die Max-Planck-Gesellschaft warnte 2020 davor, Populisten machten Migranten für die Ausbreitung des Virus verantwortlich, zum Beispiel asiatisch aussehende Menschen.
Wir sind im Berliner Medizinhistorischen Museum.
Bettina Hitzer betritt das Medizinhistorische Museum der Berliner Charité. Die Medizinhistorikerin an der Universität Magdeburg hat hier die Ausstellung Da ist etwas, Krebs und Emotionen, mit konzipiert. Dass Krebskranken Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben werden, reicht weit in die Geschichte zurück.
Also wir stehen jetzt vor der Tafel, die Krebspersönlichkeit in Anführungszeichen.
Genau, und die Anführungszeichen sind auch sehr wichtig. Das haben wir auch in Führungen durch die Ausstellung nochmal bestätigt bekommen, weil das Modell oder die Idee etwas ist, was auch heutigen Krebspatienten und Patientinnen oft begegnet und auch Probleme bereitet. Das gilt aber als überholt.
Schon in der Antike brachte die Medizin ein Übermaß der schwarzen Galle sowohl mit der Krankheit Krebs als auch mit Melancholie in Verbindung. Introvertierte, trauernde Menschen hielt man für besonders gefährdet. Im 19. Jahrhundert sah man in nervlichen Erschöpfungen Krebsauslöser und im 20. Jahrhundert lieferte die psychosomatische Krebsforschung neue Erklärungsversuche. Die Verdrängung negativer Gefühle rückte in den Mittelpunkt. Vor allem Frauen mit Gebärmutter- und Brustkrebs wurde dies zugeordnet. Eine aus heutiger Sicht frauenfeindliche, misogyne Annahme. Denn empirische Belege gab es dafür nicht. Spätestens seit der Jahrtausendwende gilt die sogenannte Typ-C-Person, die Cancer-Persönlichkeit, als Legende. Wie sieht es heute aus? Das Deutsche Krebsforschungszentrum informiert auf seiner Webseite über eine Reihe von gängigen Krebsmythen. Demnach ist weder Amalgam in Zahnfüllungen noch zu viel Kaffee krebserregend. Genauso wenig wie einengende BHs. Viele der Mythen hätten eher einen kommerziellen oder moralischen Ursprung und seien in der Wissenschaft kein Thema gewesen, so der Informationsdienst. Ein höheres Krebsrisiko nach einer Abtreibung oder einer Sterilisation zur Empfängnisverhütung etwa. Dass Schuldgefühle von Frauen, die mit einer Sterilisation die Familienplanung beenden, zu einer Erkrankung führen könnten, widerspreche dem heutigen Wissen. Kummer, Depression oder Stress werden in der Krebsforschung jedoch bei sogenannten unklaren Risikofaktoren eingeordnet, die noch geklärt werden müssten. Medizinisch weiß man inzwischen mehr über die Entstehung von Krebs und der Fokus richtet sich auf Therapie und Heilung. Dabei bleibt die Psyche offenbar weiter zuständig, diesmal für den Heilungserfolg. Das liege auch an der Chemotherapie, sagt Bettina Hitze.
Bei der Chemotherapie ging es darum, so etwas durchzustehen. Und damit rückten die Emotionen plötzlich in den Blick, viel stärker in den Blick von Ärzten und Ärztinnen, weil sie merkten, also ohne die irgendwie zu unterstützen, zu bearbeiten, ernst zu nehmen, schaffen wir das nicht, unsere Patienten durch dieses Tal der Chemotherapie zu bringen.
Die Betroffenen werden wieder in die Pflicht genommen. Ihnen wird nahegelegt, dass sie es selbst in der Hand haben. Wenn sie nur genug Willenskraft und Zuversicht aufbringen, können sie den Tod hinauszögern oder die Krankheit sogar besiegen.
Damit gewinnen Psychoonkologen plötzlich an Gewicht, Psychiater, Psychotherapeuten und auch solche Sachen wie Achtsamkeitstraining, Körpertherapien und so weiter. Sozusagen die Mitarbeit des Patienten, der Patientin. Und dann passiert noch etwas Besonderes mit der Hoffnung. Hoffnung auf Heilung, aber auch eine Verlängerung der Hoffnung unter großen Schmerzen und führt dann immer öfter auch dazu, dass Patienten sich gegen diese Hoffnung entscheiden und entscheiden müssen.
Die Medizinhistorikerin spricht von der Last der Hoffnung, die erdrücken kann. Wie auch die Debatte um Früherkennung und Prävention oder die Entscheidung für oder gegen eine OP und oder Bestrahlung und oder Chemotherapie. Mehr Selbstverantwortung führt zu mehr Schuldzuweisungen. So wie der Satz, Sie müssen kämpfen, unter Druck setzt. Anna kennt das sehr gut.
Dass andere Menschen erwarten, jetzt sei doch mal gesund, jetzt ist doch mal gut, du hast doch schon so viel gehabt, jetzt reicht es doch auch. Das kratzt sehr an dem Lebenswillen oder an der Lebensbejahung oder an auch einfach einem Spaß am Leben, wenn nicht nur die Umstände so sind, wie sie sind und mich bedrohen, sondern auch mein Umfeld von mir erwartet, dass doch jetzt bitte mal Schluss zu sein habe.
Wie können wir über schwere Erkrankungen sprechen, ohne dass ein Schuldvorwurf mitschwingt? Das müssen die Patientinnen und Patienten gefragt werden. Aber wie viel Einfluss auf die Psyche haben wir Menschen überhaupt? Wo haben wir tatsächlich die Möglichkeit, etwas zum Positiven zu wenden, frei von Schuldgefühlen? Klaus Vögele untersucht dies an der Universität Luxemburg und leitet dort das Institute for Advanced Studies. Er betont, Erkrankung ist Statistik und Wahrscheinlichkeit. Die einen erkranken, obwohl sie alles richtig gemacht haben. Die anderen bleiben bis ins hohe Alter gesund, obwohl sie ihr Leben lang rauchen. Ansagen wie »Jede zweite Krebserkrankung könnte verhindert werden« hält er für Kalendersprüche. Trotzdem könnten neben den körperlichen auch psychologische Indizien vielleicht zeigen,
was macht Menschen krank? Und ein wichtiger Bereich betrifft dabei die Frage nach der Rolle von Persönlichkeit und Eigenschaften. Als Persönlichkeit bezeichnet man in der Psychologie Verhaltenstendenzen, die stabil sind über die Zeit. Man unterscheidet zwischen Eigenschaften, die eher anlagebedingt sind, und dann nennt man sie Temperamente. Und es gibt auf der anderen Seite eher sozial erworbene Charaktereigenschaften. Und die letzteren sind wohl auch die, die eher der Veränderung zugänglich sind.
Es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Denn der Gesundheitspsychologe sagt, mit dem eigenen Temperament sollte man sich in gewisser Weise arrangieren.
Also mein Rat wäre, sich in Akzeptanz zu üben, denn meine Persönlichkeit kann ich erstmal nicht ändern.
Anders ist es mit den sozial erworbenen, also angelernten Eigenschaften. Gewachsene Gewohnheiten sind eher veränderbar. Und wir könnten an ihnen arbeiten, um gesund zu bleiben. Das Essverhalten umzustellen geht vielleicht.
Ich kann wahrscheinlich in bestimmten Bereichen das, was ich sozial gelernt habe, versuchen anzupassen. Das bedarf aber dann wirklich auch einer großen Bereitschaft, das zu tun. Das heißt, es geht hoffentlich nicht in die Richtung Verzicht, das kann man nämlich nicht durchhalten, sondern eher in die Richtung Gewinn. Nämlich, ich gewinne mehr an Genuss, wenn ich vielleicht tatsächlich weniger esse, aber mir mehr Zeit dafür lasse.
Die Psychologie teilt die Persönlichkeiten in die sogenannten Big Five ein, die fünf großen Tendenzen. Der Neurotizismus ängstlicher und launischer Personen, die Extraversion der Geselligen und Dominanten, außerdem Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Einerseits beeinflussen diese Merkmale, welche Menge an Hormonen, vor allem Stresshormone, je nach Situation und Ereignis ausgeschüttet werden. Andererseits lenken die Persönlichkeitstendenzen das Verhalten. Klaus Vögele nimmt die Gewissenhaftigkeit als einfaches Beispiel, um zu verdeutlichen, wie sich solch eine Tendenz auswirken kann. Ist jemand nicht besonders gewissenhaft?
Dann laufe ich eher Gefahr, dass ich eben die Fünfe mal gerade sein lasse und zu viel Alkohol trinke, lieber auf dem Sofa sitzen bleibe, als mich zu bewegen und mich schrecklich aufrege am Telefon über ein Telefonat. So könnte man erklären, warum eine geringe Ausprägung auf den Persönlichkeitsfaktor Gewissenhaftigkeit tatsächlich zur Erkrankung beiträgt.
Zwei Ansagen seien auf jeden Fall tabu. Ändere dich halt. Und das immer wiederkehrende, du bist ja selbst schuld.
Das geht überhaupt nicht. Wir haben alle eine bestimmte Konstellation von Temperamenten, mit denen wir geboren werden. Und wir werden in Situationen hineingeboren, für die wir auch nichts können. Und dann kommt es darauf an, dass man sich innerhalb dieses Kontexts, in dem man sich befindet, nach Möglichkeit so verhält, dass man sich selber was Gutes tut und den anderen auch.
Klaus Vögele ist der Meinung, Gesundheit bedeute, sich flexibel an sich ständig verändernde Gegebenheiten anpassen zu können. Das gelte auch für Erkrankte. Aber wie können Kranke dabei unterstützt werden, ihre psychischen Kräfte zu nutzen?
Wenn man mit einer offenen Haltung, die keine Schuld impliziert, auf die Familien zugeht, dann bekommt man oft diese Möglichkeit, miteinander was zu ändern.
Die Psychologin Beate Wild spricht von Familien mit Kindern, die eine Essstörung entwickelt haben. Ihnen wird oft eine Elternschuld vorgehalten.
Was gibt's denn da für eine Familie und was sind das für Eltern, dass ein Kind so krank werden kann? Und das finde ich einen fatalen Denkfehler.
Beate Wild leitet an der Uniklinik Heidelberg in der Abteilung für Innere Medizin die Psychosomatik und hat sich auf die Krankheitsbilder Essstörungen und Adipositas spezialisiert. Falsche Zuschreibungen gibt es hier wie dort, oft auch verinnerlicht.
Also im Bereich Adipositas finde ich einen der häufigsten Denkfehler von den Betroffenen selber. Ich bin ein Versager. Und das trifft sich interessanterweise aber oft mit der Außenmeinung auch. Ja, das sind ja Leute, die haben nichts im Griff.
Fehlansätze, die frustrieren, blockieren und verhindern könnten, dass sich etwas zum Guten wende. Besser wäre es, neuen Möglichkeiten den Weg freizuräumen, meint Beate Wild.
Und natürlich spielt eine Persönlichkeit eine Rolle, aber die Frage, ob Persönlichkeit zu irgendwas geführt hat, die hilft nicht weiter in dem Moment. Es ist wie so eine Gratwanderung, wenn jemand ganz frisch eine Diagnose bekommt und ich komme dann als erstes hin und sage, ja, da können Sie ja viel draus lernen aus der Krise. Das ist völlig daneben. Aber vielleicht später, wenn sich jemand schon langsam gewöhnt hat an Diagnose, sage, wenn es jetzt was gäbe, was es hier zu lernen gäbe, was könnte das denn sein? Dann ist die Person vielleicht offen dafür.
Also hier sieht man unsere Räume, wo wir unsere Selbsthilfegruppenabende machen.
Mhm. Ja, ich sehe schon den Stuhlkreis.
Stefan, sein Name ist geändert, ist trockener Alkoholiker und engagiert sich beim Blauen Kreuz München e.V. in der Selbsthilfe. Ein grauhaariger, sportlich elegant gekleideter Mann.
Ja, ich bin 58, ich fühle mich gesund. Aber ich war jetzt gerade zur psychosomatischen Reha, ohne akute Probleme zu haben, sondern einfach, um meine Baustellen aufzuarbeiten. Und da wurde mir eine narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung diagnostiziert.
Permanent unter Druck und übersensibel. Ein übersteigerter Wunsch nach Anerkennung. Erhöhte Suchtgefahr. Stefan überlegt bis heute, was da dran sein soll.
Ist es jetzt hilfreich?
Für die ist es leichter, dann eine Diagnose zu stellen, als für mich das anzunehmen. Und das lasse ich auch nicht ganz gelten, dass ich mitunter deswegen getrunken habe. Ich habe Schwierigkeiten, weil ich möchte keine Schuldzuweisung, schon gar nicht gegen meinen Vater. Aber die Sache an sich hat natürlich Hand und Fuß.
Stefan erzählt, dass er immer über seine Grenzen gegangen sei, sich eigentlich überfordert habe. Und dass das auch damit zusammenhing, dass ihn sein Vater nie gelobt hat.
Ich habe seinerzeit eine steile Karriere gemacht und seine Antwort war, bei dir lief doch immer alles. Im Nachhinein hat es mich doch irgendwo gestört, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat ja auch damit zu tun, dass ich die Latte zu hoch lege, eben weil ich wahrscheinlich mich immer unter Druck gesetzt gefühlt habe, besser zu sein, noch besser zu sein, weil da kommt ja nichts.
Das Trinken sah er lange als seine Charakterschwäche an. Undiszipliniert sein, Spaß haben wollen, eine Flucht. Diese Erkenntnisse sind hart erarbeitet in der Psychotherapie und in der Reha und bei vielen Nachsorgeterminen. Jetzt ist Stefan 58 und gibt nicht auf. Er möchte sich immer noch weiter besser verstehen und sich selbst stärken, auch in der Selbsthilfegruppe.
Grundsätzlich ist es relativ uninteressant, wodurch man angefangen hat zu trinken, sondern interessanter ist es, wie gehe ich damit um, wie komme ich da raus. Wir reden da auch über Job oder was kann mich rückfällig machen.
Vielleicht, überlegt Stefan, helfe ihm das antrainierte Durchhalten und Durchziehen sogar dabei, gerade nicht zu resignieren, sondern abstinent zu bleiben. Stefan hat sich mit den psychischen Faktoren, die vielleicht zu seiner Alkoholsucht beigetragen haben, auseinandergesetzt. Auch wenn manche Einsichten schwer zu ertragen waren, haben sie ihn so weit gebracht, dass er nun nicht mehr zurück, sondern nach vorne schaut. Sein Beispiel zeigt, es bringt meist nichts, mit psychologischen Forschungen die Ursache für eine Krankheit zu labeln. Doch sie für die Heilung zu nutzen, kann sinnvoll sein. Man müsse da aber auf jeden Fall dranbleiben, sagt der Psychokardiologe Karl-Heinz Ladwig, und schwer erkrankte Menschen weiter begleiten. Er erforscht an der Medizinischen Fakultät der TU München Herzerkrankungen. Die Psychokardiologie ist eine junge Fachrichtung, die danach fragt, wie das Organ Herz und die menschliche Psyche aufeinander reagieren. Eine erste pauschale Zuschreibung aus den 1980er Jahren, die sogenannten Typ-A-Persönlichkeiten seien besonders herzkrank gefährdet, traf nicht wirklich zu.
Ein Menschentypus, der sich wahnsinnig schnell aufregt, konkurrierend unterwegs ist und sozusagen so sein erfolgreiches Leben gestaltet. Also diese zunächst erhoffte Risikoprädiktion, Vorhersage eines Risikos für eine Herz-Kreislauf-Krankheit hat sich nicht bestätigt. Und schon gar nicht hat es sich nicht bestätigt bei Menschen, die schon einen Infarkt erlebt haben. Da war es sogar so, wenn sie diesen Typus präsentiert haben, hatten sie die besseren Chancen danach, mit der Krankheit fertig zu werden. Sie waren robuster und das hat ihnen geholfen.
Doch damit war der Fokus auf diese Personengruppe für Karl-Heinz Ladwig nicht abgehakt. Er verfolgte, wie es den als Typ A identifizierten Personen weiter erging.
Wie sich die dann im Laufe der 20, 30 weiteren Jahre weiterentwickelt haben. Und wir haben tatsächlich eine relevante Untergruppe gefunden, die dann zusätzlich eine ganz starke depressive Stimmungslage gezeigt haben.
Die erste schwere Herzerkrankung war gut überstanden. Zig Jahre später kommen allerdings Schlafstörungen. Die Patienten sind reizbar, können sich nicht konzentrieren und fühlen sich vor allem sehr erschöpft. Sie ziehen sich zurück, schotten sich ab.
Also häufig ist es so, dass solche Menschen dann, obwohl sie mit Partnern zusammen sind, sich trotzdem einsam fühlen oder in ihrem beruflichen Umfeld Probleme haben mit Vorgesetzten, mit Untergebenen und so weiter, dass sie da häufig sich in einer Weise permanent durchsetzen müssen, die sie dann irgendwann mal nicht mehr stemmen können. Menschen, die vorher völlig anders waren. Und jetzt wird das sehr spooky schon fast. Das sehen wir sehr häufig in den letzten 180 Tagen vor einem Infarkt. Und da haben wir sehr gute Daten dazu.
Darauf müsse man achten, rät der Psychokardiologe. Immer im Jetzt auf eine Gefahr zu schauen, eine psychosoziale Anamnese zu machen und sich damit zu befassen. Gibt es Probleme im Umfeld? Wie ist die Stimmung? Wie geht ein ständig unter Druck stehender Mensch im Moment mit Ärger, mit Angst, mit Aggressionen um?
Wir sprechen ja auch in der Psychosomatik oder in der Psychologie von Trait- und State-Faktoren. Trait wäre sowas wie ein Persönlichkeitszug. State ist, was wir direkt im Augenblick bei diesem Menschen sehen.
Karl-Heinz Ladwig geht es darum, den Trait-Faktor zu erkennen und den aktuellen Zustand, State, einer Person zu begleiten. Er möchte auch weiter verfolgen, was etwa eine andauernde Belastung, ein permanentes, selbst niedriges Stresslevel im Körper auslösen kann. Welche neurologischen, welche hormonellen Reaktionen gibt es? Was passiert mit dem Immunsystem? In diese Richtung wird die Forschung weitergehen und hoffentlich ohne Schuldzuweisungen deutlicher machen, was Menschen zu ihrem Gesund und Wohlsein beitragen können. Ob jemand krank wird oder gesund bleibt, ist nicht vorhersagbar. Natürlich muss weiter nach Ursachen geforscht werden, aber der undifferenzierte Blick auf die Persönlichkeit hat, wie die Geschichte zeigt, bislang nur stigmatisiert. Mit Patientinnen und Patienten auf ihre Verhaltensmuster und Lebensumstände zu schauen und die psychologischen Auswirkungen dazu zu untersuchen, könnte sie unterstützen.
SWR 2 Wissen.
Krank oder gesund? Eine Frage der Persönlichkeit? Autorin, Sprecherin und Regie Silvia Plahl. Redaktion Jeanette Schindler. Und hier noch ein Hörtipp. Wenn du dich für Medizinthemen interessierst, dann empfehle ich dir den Beitrag von meiner Kollegin Dorothea Brummerloh. Darin geht es um die Krankheit Alzheimer. Forscher haben neue Erkenntnisse, wie die Demenzerkrankung hinausgezögert werden kann. Hoffnung bei Alzheimer. Erstes Medikament und bessere Diagnostik. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.